Judith Schröder und bin vor 20 Jahren in Japan geboren und bin dort aufgewachsen. Meine Eltern sind Missionare gewesen da, viele Jahre. Und mit 15 bin ich nach Deutschland gekommen, vor fast 6 Jahren jetzt schon, und kam in die 9. Klasse, habe dann letztes Jahr Abitur gemacht und bin jetzt seit Oktober hier in Brake in der 1. Klasse. Ja, als Michael mich gefragt hat, dass ich was erzählen soll aus meinem Leben, da habe ich erst überlegt, was ich erzählen soll. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch, was mir in den letzten Monaten so wichtig geworden ist. Ja, also ich bin eigentlich ein sehr abenteuerlustiger Mensch und auch reiselustig. Und als ich hier in Brake war, dachte ich am Anfang, oh Mann, 3 Jahre jetzt hier in Lemgo, das kann ja lange werden. Und irgendwann zwischendurch, jetzt vor ein paar Monaten im März ungefähr, da hatte ich total die Krise und dachte so, nein, das ist irgendwie zu langweilig, muss ich mein Leben interessanter gestalten, und habe mir echt gedacht, ja, eigentlich verpasse ich so viel und ich würde total gerne ganz viel rumreisen und viele Leute kennenlernen und viel sehen und viel machen und tun. Und ja, habe ich gedacht, ich könnte eigentlich aufhören und ein paar Jahre einfach mal all die Dinge machen, die ich schon immer mal machen wollte. Ja, so ganz verschiedene Sachen. Und habe gedacht, ja, wenn ich dann erstmal ein paar Jahre unterwegs war und älter bin und ruhiger werde vielleicht, dann kann ich ja immer noch Bibelschule machen und in eine Mission gehen. Ja, und dann eines Abends, wir haben immer Studierzeit, bis 8:45, bin ich hier draußen rumgelaufen im Gelände und habe mir gedacht, nee, also hier kann ich nicht bleiben, ich fahre weg. Und ich werde einen Abschiedsbrief schreiben an meine Schwester, die ist in der 3. Klasse, und werde denen sagen, es tut mir leid und so. Und habe mir echt überlegt, so, was ich schon mitnehmen wollte und so. Und ich habe eine Zimmerkollegin, die in der 2. Klasse ist. Und es ist in dem ganzen letzten Jahr kein einziges Mal vorgekommen, dass sie eher im Bett war als ich, weil so früh gehe ich eigentlich auch nicht schlafen, aber sie hat echt immer lange studiert, in der Bibliothek oder irgendwo. Und ich wusste, wenn ich wiederkommen würde um 10, dann fängt nochmal eine Studierzeit an, dann wird sie nicht da sein und dann wollte ich meine Sachen packen und fahren. Und als ich an dem Abend hochkam, traute ich meinen Augen nicht, da war meine Zimmerkollegin im Zimmer und lag schon im Bett, war zwar noch auf, aber sagte, ja, heute gehe ich mal früh schlafen. Und das war das einzige Mal in den ganzen 2 Semestern, dass das so gewesen ist. Und ich war echt baff und dachte so, Mann, was wird das jetzt? Ich konnte dann ja schlecht weggehen und bin dann ins Bett und war echt ein bisschen, dachte ich so, Mann, schade eigentlich. Aber als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, war ich echt froh, dass es so war. Und ich habe so gemerkt, ah, das ist Gott eigentlich gewesen, der mich bewahrt hat, davor wegzugehen. Und naja, kurz danach war ein Gebetstag. Und da hatten wir nachmittags Zeit, selber noch Sachen zu lesen und so. Und da habe ich mich in so einem Zimmer verkrochen und habe dann Prediger gelesen, das ganze Buch einmal so durch. Und da habe ich gemerkt, dass der König Salomo eigentlich auch so die ähnlichen Gedanken hatte. Der hat auch gesagt, ja, ich möchte was aus meinem Leben machen. Ich möchte ganz viele Dinge unternehmen. Ich möchte Sachen bauen, möchte verschiedene Sachen machen. Und in dem Buch, ich weiß nicht genau, wann er das geschrieben hat, sondern als wäre es ziemlich am Ende von seinem Leben oder ja, ziemlich fortgeschritten schon, da listet er all die Dinge auf, die er gemacht hat in seinem Leben. Und er sagte, ich habe Paläste gebaut und Parks angelegt und habe so viel Vieh wie kein anderer in dem ganzen Land, bin so reich und so weise und so viel Frauen und so viel Ruhm und Reichtum und kann essen und wahnsinnig viele Sachen. Und in Kapitel 2, Vers 10 schreibt er, und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Aber jedes Mal, wenn er dann die Dinge aufzählt, die er gemacht hat und die so toll waren eigentlich menschlich gesehen, schreibt er dahinter, und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte, und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Und da habe ich noch gedacht, boah, dieser Mann, der hat so viel geschafft, und so viel wie der Mann würde ich noch nicht mal so ein Stück davon schaffen, weil ja, irgendwie dachte ich so, es wäre schade, wenn ich jetzt mein ganzes Leben leben würde und würde versuchen, vieles zu schaffen und würde auch vieles machen und mir viele Wünsche erfüllen, und dann müsste ich nachher sagen, naja, es war alles Haschen nach Wind. Und dann habe ich gedacht, so, das kann es ja nun auch nicht sein. Und ganz am Ende, Kapitel 12, da steht, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Da habe ich mir gedacht, naja, wir hatten auch im Unterricht gehört, dass Gott uns Menschen dafür geschaffen hat, dass wir Gott Ehre geben sollen. Und eine Zeit lang habe ich auch zu Gott gesagt, so ja, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, hätte ich so ein bisschen, nicht egoistisch, aber irgendwie so ein bisschen nur für sich selbst so, er macht sich Menschen, damit sie ihn ehren. Dachte ich so, toll, irgendwie ist ja auch nicht so sehr liebevoll, dachte ich so jetzt, ne, im Menschlichen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass wir Menschen eigentlich dafür da sind, um Gott zu ehren. Und wenn wir das tun und bei Gott sind, dass das eigentlich das Beste ist, was uns passieren kann. Und ja, wenn ich versuche, bei Gott zu bleiben und das zu tun, was er möchte, dann brauche ich nach meinem Leben nicht mehr zu sagen, das war alles Asche nach Wind. Und das ist eigentlich so eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe hier in Brake. Das heißt, ja, theoretisch erstmal, ich bin auch dabei, es umzusetzen. Es wird wahrscheinlich noch mein Leben lang dauern. Und ich habe auch festgestellt, dass es eigentlich jeden Tag eine neue Entscheidung ist, zu sagen, ich möchte bei Gott sein, ich möchte Gott ehren mit meinem Leben, ich möchte nicht irgendwelche Dinge tun, die ich gut finde, sondern ja, die Gott haben möchte. Ja, das war's.
Sagen wir, ich höre etwas darüber, was ihr erlebt und getan habt, wie ihr vor 10 Jahren meinetwegen da eure Schule fertig gemacht habt und eure erste Anstellung bekommen habt, wie ihr euer Ehepartner kennengelernt habt, wie eure Kinder geboren worden sind oder wie ihr Gott kennengelernt habt oder ähnliches mehr. Und so wollen wir hier an diesen Abenden ebenfalls verschiedene Personen näher kennenlernen. Wir werden nicht das ganze Leben dieser einzelnen Menschen kennenlernen, aber einzelne Ausschnitte daraus. Heute Abend werden wir damit beginnen und ich werde gleich einmal gehen und die Person holen, die ich euch heute Abend vorstellen will, und lasse euch in der Zwischenzeit ein Lied singen. Machen, aber der Michael, der hat mir gesagt, ich soll hier einmal vorbeikommen und ihn ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Und Sie sehen, ich bin hier aus einer Zeit, die ist schon einige Jahre vorbei. Also ich muss ehrlich auch sagen, ich fühle mich schon ein bisschen müde, denn ich bin immerhin in der Zwischenzeit schon knapp 1650 Jahre alt. Und auf solch ein Alter muss man es erst einmal bringen. Ich sehe, Sie sind ja noch alle junge Menschen hier, nicht? Also was ist das mit 20, 30, 40, 50, 60, 70? Alles gar nichts dagegen. Ich habe viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht und einige von denen möchte ich Ihnen mitgeben. Nun, ohne Zweifel und ohne darauf stolz sein zu wollen, haben die Menschen nach mir gesagt, ich bin einer der wichtigsten Kirchenväter, wie sie mich genannt haben. Mein Name tut eigentlich nichts zur Sache, weil das Wichtigste für jeden Menschen ist Gott. Aber nun, Namen sind zwar wie Schall und Rauch, aber damit Sie wissen, wem Sie heute Abend begegnet sind, möchte ich den Namen doch einmal erwähnt haben. Mein Name, Augustinus. Nun, geboren bin ich in Afrika, auch wenn man es mir nicht ansieht, eben die Haut ist mit der Zeit etwas heller geworden, Nordafrika genauer gesagt, in dem heutigen Algerien, damals hieß es Tagaste und gehörte zum großen römischen Reich. Und so waren die Bauwerke, die wir früher gebaut haben. Mein Vater, nun, er war seine Eltern, die waren Soldaten und die hatten dort ein großes Landgrundstück bekommen. Und da wuchsen wir schließlich auf. Mein Vater mit Namen Patricius hatte sonst nicht sehr viel in seinem Leben geleistet, aber irgendwie, als ich geboren wurde, nun, ich war damals ja auch dabei, aber ich konnte mich nicht mehr so genau erinnern. Da meinten meine Eltern, irgendwie sei ich etwas Besonderes. In der Schule, ich habe schnell gelernt, einiges dazu bekommen. Und meine Mutter, Monika, mit 2 N, Monika hatte immer für mich gebetet. Sie hatte geglaubt, dass Gott mich ihr geschenkt hatte. Ich habe noch eine Schwester und einen Bruder gehabt. Und in meiner Vaterstadt ging ich zur Schule. Allerdings muss ich sagen, es war unangenehm. Ich weiß nicht, wie Sie das heute machen. Damals hatte man kräftig Prügel bekommen. Und wenn man etwas nicht gewusst hatte, wurde man noch mehr geprügelt. Und naja, also einiges habe ich auch in dieser Zeit gelernt, aber gut war es nicht. Und meine Griechischkenntnisse waren nie besonders hervorragend aus diesem Grund. Es gab allerdings auch in dieser Zeit an der Schule einen Wettbewerb. Wir sollten so eine griechische Sage auswendig lernen und besonders plastisch, besonders bildlich vor Augen stellen. Und damals merkte ich schon, irgendwie hat Gott mir eine besondere Begabung gegeben. Ich machte den ersten Preis. Ich konnte die Sache so mitreißend präsentieren, dass alle, die zuhörten, meinten, sie seien mit dabei gewesen, was dort geschehen ist. Meine Eltern, die wollten, dass ich eine höhere Stellung einnehme. Die Kinder sollen es ja einmal besser haben, hörte ich häufig von meinen Eltern. Und so schickten sie mich zur Schule. Ich sollte in den Staatsdienst eintreten. Denn der Kaiser bezahlt gut, da kann man Karriere machen, da kann man von gut leben. Mich interessierten allerdings mehr, das Leben zu genießen. Streiche zu machen da und dort. Ich klaute bei den Bauern die Äpfel. Ich ärgerte das Vieh auf den Weiden. Ich hatte dort mit meinen Freunden, bin ich durch die Stadt gezogen. Und wir hatten es schön miteinander. Das hat sich gelohnt. Allerdings, das war bald ein Ende, beziehungsweise ich musste mir neue Freunde suchen. Denn meine Eltern schickten mich in die nächstgrößere Stadt nach Karthago, auch in Nordafrika. 371 kam ich dort an, nachdem einer unserer Nachbarn, der genug Geld hatte, das meinen Eltern gab, damit ich die Ausbildung an der Universität machen sollte. Nun, es ging da ziemlich hoch her. Also das Studienleben, kann ich Ihnen sagen, hat damals schon Spaß gemacht. Am liebsten ging ich ins Theater, Theater mitzubekommen. Dort von lieben und geliebt werden, zu sehen, wie sich Menschen kennenlernen und sich lieben lernen und hinterher wieder auseinandergehen. Gefühle zum Ausbruch kommen, das hat mir gefallen zu dieser Zeit, Theater. Ich hatte damals auch eine Freundin, würde man heutzutage wohl sagen, mit der ich zusammenzog und einige Zeit zusammenlebte. Wir hatten schließlich auch ein Kind zusammen mit Namen Adeodatus. Also wenn Sie noch einen Namen brauchen für Ihre Kinder, ich kann sagen, das lohnt sich. Das ist ein schöner Name in unserer Zeit. 19 Jahre war ich damals und wir lebten einige Jahre so zusammen. Ich begann in den klassischen Schriften des Altertums zu suchen und besonders hatte es mir damals eben ein Bro, einem Römer, angetan. Er hatte mir das Interesse gegeben, mich nach der Weisheit auszustrecken, Weisheit im Leben zu suchen. Und ich schaute zuerst in der Bibel nach, weil ich mir gedacht habe, von meiner Mutter her, in der Bibel steht doch alles drin. Und in der Bibel, ja, also im Alten Testament, diese Kriege, diese Auseinandersetzungen, überhaupt das Böse, woher kommt das? Keine Antwort habe ich darauf gefunden. Dann habe ich bei Cicero nachgeschaut und Cicero schreibt kein bisschen über Jesus Christus. Irgendetwas passt dabei nicht zusammen. Und ich hatte dann eine Ausbildung gemacht als Redner. Damals war das eine der besten Ausbildungen, die man tun konnte, denn es kommt ja nicht so sehr darauf an, welcher Meinung man ist, sondern es kommt darauf an, wie man diese Meinung präsentieren kann. Nun, ich habe mir sagen lassen, dass es bei Ihren Politikern heutzutage auch nicht viel anders ist. Ich kam nach einer gewissen Zeit mit einer Gruppe von Menschen zusammen, die nannten sich Manichäer. Die wollten es ganz besonders ernst nehmen und ich schloss mich schließlich auch eine Zeit ihnen an. Die hatten mir eine Antwort gegeben auf die Frage, woher das Böse kommt. Die hatten mir gesagt, das Böse, das ist die Materie, das ist das, was wir hier anfassen können. Und Gott ist ohne Materie, Gott ist rein geistig und wir müssen uns innerlich ganz vergeistigen, um von unserem schlechten Körper Abstand zu bekommen. Das fand ich beeindruckend. Das war eine Antwort, nach der ich gesucht habe, woher das Böse kommt und wie wir in unserem Leben damit umgehen können. Schließlich kam ich zurück nach Tagaste. Ich hatte meine Ausbildung beendet und fing an, nun selbst Schüler zu unterrichten. Viele kamen. Viele hörten davon, wie gut ich sprechen konnte und wie gut ich lehren konnte. Und meine Mutter, die hatte das allerdings gar nicht gut geheißen. Mehrfach hat sie mich sogar aus dem Haus rausgeschmissen, weil sie gesagt hat, nein, ein Manichäer, der kommt mir nicht ins Haus. Da musste ich woanders eine Unterkunft finden. Und sie ging dann sogar zu dem Prediger eben der Gemeinde, immer wieder kam sie zu ihm, hat gesagt, geh doch zu meinem Augustinus, sprech mit ihm, dass er endlich dort aus dieser Gruppe herauskommt, dass er zu Gott findet, dass er sich bekehrt und umkehrt. Und also ich habe im Nachhinein gehört, dem fiel das richtig auf die Nerven. Und eines Tages sagt er dann zu meiner Mutter, geh, lass mich in Ruhe, so wahr du lebst, es ist unmöglich, dass ein Sohn solcher Tränen verloren geht. Er hat gemeint, also wenn meine Mutter nun so viel um mich weint und betet, und ich muss sagen, wirklich, Gott hat ihr Gebet ja hinterher erhört, dann kann Gott das nicht unerhört lassen. Schließlich in dieser Zeit starb mein bester Freund in Tagaste. Das war schwierig für mich. Was ist nach dem Tod? Wie geht es dann weiter? Ist das alles gewesen, von Menschen bejubelt zu werden, eine schöne Anstellung zu haben? Geld zu verdienen dabei. Und ich floh dann erst einmal aus der Stadt. Ich ging nach Karthago, in die Großstadt, um mich abzulenken, um wegzukommen. Ich fing an, Bücher zu schreiben. Mein erstes Buch, heute leider verschollen. Sie können es leider nicht mehr lesen, aber wenn Sie mich fragen, ich kann Ihnen dann sagen, was drin stand. Nun, ich setzte mich damit auseinander, aber ich hatte doch plötzlich Fragen bekommen. Ist das mit den Manichäern richtig? Ist das wirklich so, dass alles, was materiell ist, das, was ich als Körper bin, dass das schlecht sein soll? Irgendwie hatte ich Fragen. Und alle Manichäer, die ich gefragt habe, die haben mir gesagt, geh zu dem Bischof Faustus, der weiß Bescheid, der kann dir alle Fragen beantworten. Und schließlich, dann kam der auch nach Karthago. Ich fragte ihn, wie das denn nun sei, wieso es diese Aufteilung gebe, woher er das überhaupt wüsste. In der Bibel steht ja gar nichts darüber drin. Und mit der Zeit merkte ich, dieser Mann, der hatte zwar einen großen Ruf, aber der hatte nicht eine halbwegs so gute Ausbildung als Rhetor als ich. Und die Sachen, die er sagte, hatten sowieso nicht Hand und Fuß. Naja, ich war enttäuscht davon. Und schließlich, um meine Karriere weiterzugehen, ging ich in die Hauptstadt der damaligen Welt. In die Hauptstadt, in den Mittelpunkt der Welt, nach Rom. Und in Rom hatte ich schließlich auch eine Anstellung. Aber ich muss Ihnen sagen, Großstädte und die Studenten, naja, jetzt war ich ja selbst kein Student mehr, aber wie leben die denn? Die bezahlten mir nicht mal die Stunden, die ich unterrichtete. Ich hatte mich eingesetzt, habe meine Vorlesungen vorbereitet, habe die Schüler trainiert zu Hause und dann, wenn es ans Bezahlen ging, plötzlich waren sie nicht mehr zu sehen. Übel. Schließlich war es so, dass ich dann, weil mein Ruf sich bemerkbar machte, eben nach Mailand als Professor angestellt worden war. In Mailand residierte damals der Kaiser vom Weströmischen Reich und das war immerhin schon etwas. An der Universität des Mittelpunkts des Kaiserreiches zu unterrichten. Und da lernte ich auch das erste Mal einen Christen kennen, der mich interessierte. Das war der Bischof Ambrosius. Ich habe viel von ihm gehört und dann habe ich mir gedacht, ich muss auch einmal seine Gottesdienste besuchen. Natürlich, ich bin da bloß hingegangen, um zu sehen, ob der Ruf seiner Redekunst wirklich dem entspricht, was von ihm geredet wird. Aber ich muss sagen, als ich dort saß, irgendwie fühlte ich mich betroffen. Das, was er sagte, das war nicht nur Rhetorik, das war nicht nur gut vorgebracht. Irgendwie habe ich gemerkt, der spricht direkt in mein Leben hinein. Ich habe mich mit einem Kreis zusammengeschlossen von anderen Intellektuellen, Professoren an der Universität, höheren Beamten am Kaiserhof, um regelmäßig auszutauschen von dem, was wir bei dem Ambrosius im Gottesdienst gehört haben. Und dann erklärten mir immer mehr meiner Freunde, das Böse sei nicht das Materielle, das, was ich anfassen kann, sondern das Böse sei die Abwendung, das Abkehren von dem guten Ursprung, den Gott den Menschen einmal gesetzt hat. Dass Gott am Anfang alles gut geschaffen habe und dass dann die Menschen das zerstört haben, was Gott gut geschaffen hat. Das schien mir durchaus auch einsichtig. Und irgendwie hatte ich plötzlich einen ganz neuen Zugang zur Bibel bekommen. Aber ich merkte auch, das Leben, wie ich es führte, ich hatte alles, was ich wollte, die Schüler waren begeistert von mir, ich hatte genügend Geld, liebe Freunde, ich war gesund, ich hatte immer noch eine Frau, mit der ich zusammen lebte, zwar nicht verheiratet war, aber wer heiratet heutzutage schon? Und damals natürlich auch nicht. Und mein Sohn wuchs heran, an dem hatte ich auch Freude, das war auch gut. Aber irgendwie ist mir mein Leben selbst zur Last geworden. Ich hatte mich auseinandergesetzt damit, wie ich wohl Frieden in meinem Leben führen könne. Und irgendwie hatte ich immer den Eindruck, als stünde ich auf einem hohen Berg und sehe direkt vor mir, da kann es Frieden geben, aber irgendwie innerlich, ich erreiche den nicht. Und dann las ich ein kleines Büchlein. Es hatte ein Philosoph, ein von mir hochverehrter Philosoph und Zeitgenosse geschrieben, den ich gut kennengelernt hatte in Rom, namens Marius Victorinus. Und der beschrieb, wie er Jesus Christus kennengelernt hatte. Aber wie kann man jemanden kennenlernen, der schon lange gestorben ist? Unvorstellbar. Irgendwie hat das mich aber berührt. Das war doch einer, der lebte genauso wie ich, ehe er das erlebt hatte. Und dann plötzlich veränderte sich sein Leben vollkommen. Und dann, kurze Zeit nachher, traf ich in unserem Kreis, in dem wir uns regelmäßig zusammengesetzt haben, traf ich zwei Offiziere aus der kaiserlichen Garde. Und die erzählten mir, dass sie auf einem Ausflug nach Trier, nach Germanien, als sie dort gewesen sind, in eine Mönchszelle hineinkamen und dort ein Buch mitnahmen. Als Soldat kann man das ja durchaus tun. Und das war die Beschreibung des Lebens eines Mönchs, des Mönchs Antonius. Und irgendwie muss das die so stark betroffen haben, als sie gemerkt haben, wie dieser Mensch gelebt hat. Die haben von heute auf morgen ihren Job beim Kaiser gekündigt, haben ihre Bräute aufgegeben und sind zurückgezogen, um in der Einsamkeit sich ganz auf Gott auszurichten. Das hat mir imponiert. Ich habe nicht verstanden, warum haben die das so gemacht. Aber irgendwie muss da doch was dran sein, wenn einer von heute auf morgen sein Leben so total verändert. Es war ein Aufruhr in meinem Haus. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Alles durcheinander. Jeder redete durcheinander. Mein Freund Alypius redete auf mich ein und er sagte, dass irgendetwas hier nicht stimmen müsse. Und ich stimmte ihm zu. In was für einer Zeit sind wir? Da sind die Ungebildeten auf der Straße und die reißen das Himmelreich an sich und wir mit unserer Bildung wälzen uns ohne unser Herz in Fleisch und Blut. Ja, tatsächlich. Wir gehen danach, was uns Lust macht, was uns Spaß macht. Und da sind andere, die lange nicht diese Ausbildung haben und die scheinen es erfasst zu haben. Die können auf all das verzichten. Die jagen dem nicht mehr nach und die sind innerlich, haben die einen Frieden und eine Ruhe, dass ich nur darüber staunen kann. Und innerlich war ein ungeheurer Sturm, der in mir ausbrach. Ich fing an zu weinen darüber. Ich fragte, ging draußen in meinen Garten, setzte mich unter einen Feigenbaum und klagte an, wie lange noch soll das gehen? Immer noch warte ich auf morgen oder morgen, dass das Leben sich verändert und besser wird. Warum nicht jetzt? Warum soll nicht in dieser Stunde das Ende meiner Schmach sein? Solche sprach ich. Und siehe, da hörte ich eine Stimme aus dem Nachbarhaus. Ob es ein Knabe oder ein Mädchen war, ich weiß es nicht. Aber in einem singenden Tonfall wurde oftmals wiederholt, nimm und lies, nimm und lies. Sofort veränderte sich mein Gesicht dabei. Und ich begann gespannt nachzudenken, ob die Kinder in irgendeinem Spiel, was ich jemals gehört hatte, so etwas sagen würden. Aber ich erinnerte mich nicht, nirgends weder in Afrika, noch in Rom, noch in Mailand so etwas je gehört zu haben. Und plötzlich kam mir dabei in Gedanke, könnte es nicht sein, dass mir von Gott befohlen wird, dass ich sofort die Bibel öffnen solle, um das erste Kapitel zu lesen, worauf mein Blick fiele. Und so kehrte ich eilig zurück zu Alypius, meinem Freund, schlug die Bibel auf und war bei den Briefen des Apostel Paulus. Ich schlug auf Römer 13, Vers 13. Und da fielen meine Augen auf die Verse, nicht in Gelagen und in Zechereien, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Hader und Eifersucht, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und pflegt nicht das Fleisch zur Erregung eurer Lüste. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und ich habe mein Leben von diesem Moment an verändert. Ich wollte nicht mehr auf dem Marktplatz der Geschwätzigkeit sein, mein Leben nur noch damit verbringen, so gut wie möglich zu reden, um andere von irgendeiner Sache zu überzeugen, von der ich selbst nicht überzeugt gewesen bin. Ich kündigte meine Stelle an der Universität. Und auch noch etwas anderes. Ich wollte nicht mehr in solchen unbereinigten Beziehungen leben mit meiner Freundin wie bisher. Schon einen Tag später traf ich meine Freundin auf der Straße, wir begegneten uns und ich war innerlich noch nicht ganz so weit und ich habe einfach nicht hingeschaut, so als ob ich sie nicht gesehen habe. Und dann rief sie immer hinter mir her, Augustinus, Augustinus, hallo, hier bin ich. Und schließlich, als es nicht mehr anders ging, drehte ich mich um und habe ihr gesagt, aber ich bin's nicht mehr. Denn Gott hatte mich neu gemacht. Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Er hat mir gezeigt, dass ich nicht nur nach dem Lüsten, nach dem, wozu es mich gerade treibt, im Moment leben muss, sondern dass wenn ich mich Jesus anvertraue, dass wenn ich mich auf Gott ausrichte, dass mein Leben total verändert ist. Und ich zog mich zurück. Ich zog mich zurück in ein kleines Landhaus, was mir ein Freund anbot, nur zum Lesen in der Bibel und zum Gebet für mehrere Wochen. Und das hatte mich verändert. Ich hatte das Verlangen danach, Gott und in meiner Seele zu erkennen und nichts anderes, nicht mehr groß herauszukommen, nicht mehr anerkannt zu werden. Und schließlich war es so, dass ich mich auf die Taufe vorbereitete. Ich ging zu Ambrosius, den ich kennengelernt hatte, und habe ihm gesagt, ich will mich taufen lassen. Er sagte mir, du bist Philosophieprofessor gewesen und Rhetorikprofessor. Hast du genau verstanden, worum es ging? Und fast ein Jahr lang unterrichtete er mich in der Bibel. Ich habe immer mehr kennengelernt. Und dann, es war Ostern gewesen, 387, früh am Morgen, als die Sonne aufging, waren wir draußen vor der Stadt in einem Fluss und ich habe mich taufen lassen. Und ab dann änderte sich mein Leben wirklich. Ich wollte nicht mehr derselbe sein. Ich wollte nicht mehr dasselbe tun wie bisher. Leider, kurze Zeit später starb meine Mutter, die so viel für mich gebetet hatte, die sich so eingesetzt hatte. Und ich weinte, musste mich zurückziehen und von Gott getröstet werden. Denn kein anderer Mensch, nichts anderes auf der Erde, konnte mir diesen, den wertvollsten Menschen, mit dem ich zu tun gehabt habe, wieder ersetzen. Ich zog schließlich zurück nach Tagaste. Was wollte ich in der Großstadt? Ich wollte Gott dienen und das konnte ich auch in der Einsamkeit. Ich nahm meinen Sohn mit und versuchte ihm eine gute Erziehung zu geben und ich staunte darüber, wie intelligent er war, wie er das auffassen konnte, wie ich mich mit ihm über Weisheiten der Bibel unterhalten konnte, wie ich es sonst für ein Kind in diesem Alter gar nicht erwartet habe. Ich schrieb ein Buch für ihn, um ihm da den christlichen Glauben nahezubringen, dass auch er das erfasst, was ich in meinem Leben erfahren habe. Aber dann, bevor ich mein Buch vollendete, starb mein Sohn. Eine traurige Sache. Meine Mutter, mein Sohn, und ich wusste, jetzt war ich ganz auf Gott geworfen. Ich wusste, es kam letztendlich nur darauf an, eben zu erforschen, zu finden, was Gott uns sagen will. Und es gibt keinen anderen Lehrer außer Gott, der den Menschen das Wissen lehrt. Dementsprechend steht es dann auch im Evangelium, nur einer ist euer Lehrer, Christus. Und von dem wollte ich lehren, von dem wollte ich immer mehr erfahren. Immer mehr Menschen kamen zu mir und stellten mir Fragen über den Glauben. Und andere waren dabei, die schrieben sofort auf, was ich antwortete. Und ich hoffe, dass vielen dadurch geholfen wurde. Ich besuchte immer gerade die Gottesdienste, wo möglichst gerade, wo kein Pastor fehlte. Und eines Tages kam ich nach Hippo Regius in einer kleinen Stadt am Meer, am Mittelmeer. Und der Pastor der Gemeinde war schon ziemlich alt. Und plötzlich sagte er, wir brauchen in dieser Gemeinde einen neuen Pastor. Und dann rief die ganze Gemeinde, Augustinus, Augustinus, er soll unser Prediger werden. Und mir blieb nichts anderes übrig. Ich fühlte mich unwürdig davon und ich wollte doch lieber in der Einsamkeit von Gott lernen. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Unter Tränen willigte ich schließlich ein. Ich zog mich erst noch für einige Wochen zurück, bat auch den bisherigen Prediger dazu, um mich vorbereiten zu können auf diese wichtige Aufgabe. Mehrere Wochen war ich in der Einsamkeit der Wüste, hatte nur meine Bibel mitgenommen, in der Bibel gelesen und gebetet, um bereit zu sein, das anzutreten. 40 Jahre blieb ich in der Folge Prediger in verschiedenen Gemeinden und wurde schließlich sogar zum Bischof in Nordafrika bestimmt. Ich begann erst einmal, die Psalmen auszulegen, systematisch, jeden Sonntag einen neuen Psalm, damit die Gemeinde das Wort Gottes hört und davon geprägt wird. Nicht irgendwelche Gedankengebäude, die sich Menschen aufstellen. Ich musste auch immer wieder mich wehren gegen Häresien, gegen Sekten, gegen Ungläubige, die versuchten, die Bibel zu verfälschen für ihren eigenen Vorteil. Die sagten eben, Gott hat uns Neues gegeben, Gott hat direkt zu uns gesprochen, nicht mehr das stimmt, was so in der Bibel beschrieben ist. Und auch da sah ich eine wichtige Aufgabe und schrieb zahlreiche Bücher in diesen Auseinandersetzungen. Ich zog mich auch immer wieder mit Freunden zurück. Ich erbat es mir, mit einigen engen Freunden, die meine Mitarbeiter in der Gemeinde gewesen waren und auch in der Umgebung, mich zurückzuziehen, immer wieder zur Ruhe, um da Kraft zu schöpfen für den Dienst der Seelsorge und der Verkündigung in meiner Arbeit. Versuchte, darauf hinzuarbeiten, dass Leute zum Glauben kommen und getauft werden. Ich gab Taufunterricht, ich hatte den Armen versucht zu helfen, ich hatte mich für die Verwaltung der Kirche und des Kirchenvermögens eingesetzt und damals, so war es nun in dieser Zeit, kamen auch immer mehr Menschen zu uns, die Richtsprüche hören wollten, wo es Erbschwierigkeiten gab, wo man sich gestritten hatte, um von mir Rat zu erfahren. Und Gott gab mir Hilfe dafür. Nun, ich setzte mich mit verschiedenen Gruppen auseinander. Da waren einmal diejenigen, die Manichäer, zu denen ich selbst gehörte, wo ich nun versuchte, andere von dem zu befreien, wo ich selbst drin gesteckt habe. Ich setzte mich auseinander mit den Donatisten, die meinten nun, dass es wesentlich sei, dass jeder von uns rein wäre. Und nur wenn wir vollkommen rein sind, kann Gott durch uns wirken. Aber denen versucht dich zu zeigen, dass es nicht auf unsere Reinheit ankommt, dass wir nie rein genug vor Gott sein können, sondern dass Gott durch den wirkt, durch den er will, und dann können wir unrein sein, dann kann selbst Sünde in unserem Leben sein. Wenn Gott sprechen will, wenn Gott handeln will, dann ist es Gottes Wirken an uns und durch uns. Wir können nie gerecht genug werden dabei. Ich verfasste ein ganzes Handbuch der Häresien, ein Handbuch der Irrlehren und Sekten, so könnte man es nennen. Insgesamt habe ich allein 124 Predigten nur über das Johannesevangelium gehalten. 545 Predigten können Sie bis heute noch bei mir nachlesen. Und in Wirklichkeit waren es etwa 5000, die ich gehalten habe. Etwa 2500 Briefe habe ich geschrieben an Menschen, die mit seelsorgerlichen Schwierigkeiten und Problemen zu mir gekommen sind. Und ich ihnen versucht habe, Antwort zu geben. Ich habe einen Kommentar geschrieben über die Genesis, das erste Buch Mose, von 12 Bänden. Weil die Genesis, das ist das Wesentliche, das Wichtige. Der Anfang, da, wo Gott alles vorbereitet hat, was später passiert ist auf der Welt. Ich habe eine Auslegung geschrieben von der Bergpredigt, von dem Galaterbrief, von dem Römerbrief und von zahlreichen anderen Briefen und Büchern aus dem Alten und Neuen Testament. Für die Leute in meiner Gemeinde, für die Christen dort, habe ich auch eine Dogmatik geschrieben, um ihnen zu zeigen, wie die systematische Lehre Gottes ist aus der Bibel heraus. Und ich hoffe, dass es ihnen geholfen hat. Und in dieser Zeit hatten mich auch immer mehr gebeten, ein Buch zu schreiben darüber, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und so schrieb ich als einer der Ersten ein Buch darüber, wie Gott mein Leben verändert hat. Die Bekenntnisse, Confessiones, ich hatte es auf Latein geschrieben, in deutscher Übersetzung heißt es dann die Bekenntnisse. Und das Ziel der Bekenntnisse soll sein, dass Gott gepriesen wird, der Gerechte und Gute um das Böse, um des Bösen und des Guten willen, das ich in mir gefunden habe und dass Gott mein Sinn und mein Trachten auf ihn hin gelenkt hat. Was mich betrifft, so erfuhr ich dies schon beim ersten Schreiben. Aber ich habe es immer wieder bei dem Lesen erfunden und hoffe, dass viele andere, die in meinem Buch lesen, ebenfalls merken, wie Gott Leben verändern kann. Nun, zahlreiche andere Bücher schrieb ich noch in dieser Zeit. Und als ich 72 Jahre alt gewesen war, dann zog ich mich zurück. Ich bat meine Gemeinde, dass sie mich freilassen sollten, dass ich nur mich ausrichten kann, noch einmal meine Werke zu überarbeiten, den Briefwechsel zu beenden, dass dann, wenn Gott mich einmal abrufen würde, alle meine Sachen geklärt wären. Und ich lebte noch einige Jahre, setzte mich da auseinander und schließlich, als dann die Germanen nach Afrika kamen und unsere schöne Stadt belagerten und wahrscheinlich, ich erlebte es nicht mehr, auch dem Erdboden gleichmachten, viele sagten von mir: Bist du nicht betrübt, Augustinus? Die schöne Kultur des Römischen Reiches bricht zusammen unter diesen barbarischen Germanen, die nach Afrika kommen. Aber ich sagte ihnen darauf: Der ist kein Großer, der es für Großes hält, dass Holz und Steine dahinsinken und Sterbliche sterben. Wenn wir unser Leben darauf aufbauen, dass das, was man mit den Händen bauen kann, dass Häuser und Schlösser, dass Bücher, die geschrieben werden können, zerstört werden, nun, der weiß nicht, worauf er sein Leben eigentlich ausrichten sollte. Das geht sowieso kurz oder lang kaputt. Wenn es nicht die Germanen zerstören, dann kommt irgendein anderes Volk, ein anderer Stamm, andere Menschen, die es abbrennen, die es aufkaufen, die es zerstören oder sonst etwas. Nun, ich habe keine großen Reichtümer hinterlassen. Nichts. Alles habe ich gegeben, was ich gehabt habe. Für Arme, für die Kirche, für die Bücher, die ich geschrieben habe. Und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Aber noch tausende von Jahren, 1500, 1600 Jahre nachher, habe ich gehört, liest man meine Bücher und nimmt etwas davon mit. Philosophieren habe ich nicht mehr betrieben, nur um des Philosophierens willen. Ich würde Ihnen empfehlen, philosophieren Sie, denken Sie nach. Denn Gott hat uns unseren Verstand gegeben, um ihn zu erkennen, um zu merken, wo die Grundlage des Lebens ist, auf die alles aufgebaut wird. Aber philosophieren nur um zu reden, nur um Recht zu bekommen, nur um sich auseinanderzusetzen, das ist nichts. Lassen Sie das lieber. Da missbrauchen wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat. Nein, es kommt darauf an, dass wir die Bibel besser verstehen, dass wir auch die Welt besser verstehen, in der wir leben. Denn Gott hat uns den Auftrag gegeben, sie zu verstehen. Nun, ich habe, wie gesagt, mich mit verschiedenen Gruppen auseinandergesetzt. Zu denen gehörten beispielsweise damals auch die Charismatiker. Wir hatten damals so welche. Die traten auf und haben gesagt, der Heilige Geist hat mir so oder so gesagt. Die hatten ihre Predigt gehalten und hatten gesagt, so muss man das verstehen, denn das hat der Heilige Geist mir gezeigt. Und ich habe ihnen versucht, deutlich zu machen, dass es so nicht geht. Dass Gott deutlich durch sein Wort gesprochen hat, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen sollen, um das zu verstehen. Aber dass es nicht darum geht, nur unseren Empfindungen nachzugehen. Ein Studium, das lediglich Wissen ansammelt, ist eigentlich nur Neugierde. Aber das ist nicht echtes Wissen. Wissen, die Hochmut des Einzelnen fördert, aber das brauchen wir in unserem Leben eigentlich nicht. Nun, die Kirche, in der wir leben, existiert eigentlich nur durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Anfang, ist das, auf das wir hinaushin leben und nach dem sich alle unser Denken und Handeln ausstrecken soll. Jesus ist das Haupt, ist die Grundlage von all dem, was wir in unserem Leben tun. Und so versuchte ich das auch zu tun in meinem Leben. Nicht die Kirchenzugehörigkeit ist das, was wichtig ist, sondern die innere Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es waren zahlreiche um mich herum, die mir gesagt haben, wir gehören doch alle zur Kirche, damit ist doch alles in Ordnung. Aber ich habe versucht, sie darauf hinzuweisen, ihnen zu zeigen, dass es darauf ankommt, dass wir in unserem Herzen Gott begegnen. Und vielleicht haben sie auch schon den Ausspruch gehört, den ich damals gemacht habe. Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Und so ist es. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie voll Unruhe durch das Leben gehen, ob Sie nicht wissen, was der kommende Tag bringt, wie das Ende Ihres Lebens einmal aussehen wird. Aber ich kann Ihnen den guten Tipp geben, bei allen Herausforderungen des Alltags, wenn Sie Ruhe finden in Gott, dann haben Sie eine tiefe Ruhe, trotz all dem, was ringsherum um Sie passiert. Dann brauchen Sie nicht mehr eine Sicherheit von einem guten Bankkonto, von einem guten Wissen, von Anerkennung von außen, sondern letztendlich kommt es nur darauf an, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. So schrieb ich auch ein Buch über den Gottesstaat. Das Reich Gottes, was hier auf der Erde schon beginnt, wo Menschen bereit sind, sich auf Gott auszurichten. Das Gottesreich ist nicht die Kirche. Das Gottesreich ist auch nicht irgendeine Gemeinde. Keine Organisation kann das sein. Sondern das Gottesreich beginnt da, wo Menschen bereit sind, auf Gott zu hören. Und einmal, am Ende, dann, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird das Reich Gottes auch sichtbar für uns hier auf der Erde ausgerichtet werden. Und dann gibt es das Teufelsreich hier auf der Erde. Ja, wir müssen den Teufel ernst nehmen. Es gibt den Teufel, auch wenn viele meiner Zeitgenossen versuchen, das zu leugnen. Und wenn wir sehen, wie es mit dem Teufel ist, dann sehen wir das schon, dann können wir das schon wahrnehmen in der Urgeschichte. Wie ist es denn da? Gott trennt Licht von Finsternis. Da ist die Schlange, die zur Eva kommt, um sie zu verführen. Und genauso ist es letztendlich heute auch noch. Da gibt es die Menschen, die die Welt genießen wollen. Aber, meine Lieben, es geht nicht darum, die Welt zu genießen. Es geht darum, um Gott zu genießen. Wir können die Welt benutzen, weil Gott sie uns gegeben hat. Aber genießen sollen wir Gott, wenn wir sehen, dass er alles ausfüllt, was wir in unserem Leben brauchen. Letztendlich der Unterschied zwischen dem Reich des Teufels hier auf der Erde und dem Reich Gottes hier auf der Erde ist die Frage der Güter, der Werte, die wir in unserem Leben haben. Was erstreben wir eigentlich? Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Ist es das Unveränderliche? Ist es Gott selbst oder sind es die veränderlichen Güter des Alltags? Ist es schließlich die Selbstliebe, die das Leben der Menschen um mich herum überall bestimmt zu meiner Zeit? Wahrscheinlich heute auch noch. Oder ist es die Gottesliebe? Die beiden Staaten werden durch zweierlei Liebe voneinander getrennt. Die Selbstliebe und die Gottesliebe. Einmal ist es so, dass wir Gott verachten, weil wir nur auf uns selbst schauen und das, was ich für gut und richtig ansehe, das, was ich meine zu brauchen, danach gestalte ich mein Leben. Und dann verachte ich Gott, der mir sagt, dass er mich erfüllen will, dass er mir zeigen will, was eigentlich wichtig für mich ist. Oder ist es umgekehrt so, dass ich Gott liebe und dann die Welt verachten kann, weil ich mich nicht danach ausstrecken muss, den besten Job in Betrieb zu bekommen, das größte Haus zu bauen, den weitesten Urlaub zu machen oder sonst irgendetwas. Darauf kommt es letztendlich an. Die Bürger des irdischen Staates leben nach Menschenart. Sie lassen ihr Handeln von ihrem Stolz und von ihrem Ungehorsam bestimmen, aber diejenigen, die dem Reich Gottes nachstreben wollen, lassen sich von Demut und Gehorsam Gott gegenüber bestimmen. Das merken wir auch. Alle Staaten, alle Regierenden sind letztlich von dieser Herrschsucht befallen. Sie wollen an der Macht bleiben und setzen alles daran, an der Macht zu bleiben. Aber wirklich daran interessiert, dass es Menschen gut geht, sind sie nicht. Sie versuchen Gut mit Böse miteinander zu mischen, aber das sollten wir als Christen nicht tun. Zwar können wir den Frieden Babylons gebrauchen, wir können ruhig die Zeit nutzen, in der wir sind, denn Gott hat sie uns gegeben und nutzt auch die Zeit, die Gott euch heute in dieser gegeben hat, die Möglichkeiten von Gott zu erzählen, die Möglichkeiten frei als Christen zu leben. Aber wir sollten nicht uns mit dem Staat anfreunden. Darum darf es nicht gehen. Nun, es gab auch noch andere, die mich angegriffen haben. Die haben mir gesagt, letztendlich kommt es doch nur darauf an, dass ich die Gebote halte, dass ich gut lebe. Sie predigten die 10 Gebote. Sie meinten auch, dass es eben eine Erbsünde sowieso nicht gäbe, denn Gott sei nicht so ungerecht, er würde doch nur jeden einzelnen Menschen für das bestrafen, was er tun würde. Und wenn er jemand bekehrt, sich bekehrt, zu Gott kommt, dann werden ihm nur die Sünden vergeben, die er selbst getan habe. Aber ich muss Ihnen sagen, so einfach ist das nicht. Denn wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann ist da viel mehr. Der Mensch wird schon mit Sünde auf der Erde geboren und es ist nicht nur das, was er tut. Denn so habe ich auch diesen Leuten vorgehalten. Sie nannten sich Pelagianer zu meiner Zeit und meinten, durch ihr eigenes Tun gerecht zu werden. Und da habe ich ihm gesagt, Gnade ist eine Sache Gottes. Nur der ewige Gott in seiner Souveränität, in seiner Absolutheit kann mich in Gnade erretten. Aber ich kann das doch nicht selbst tun. Wie soll ich meine Schuld und meine Sünde loswerden? Und tatsächlich, schon als kleines Baby, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, jedenfalls mein Sohn, obwohl er intelligent war, schon als kleines Baby habe ich gemerkt, dass durchaus auch Schlechtes in ihm gewesen ist. Sünde ist schon da von Anfang an. Das muss man nicht erst lernen. Man muss den Kindern nicht beibringen, zu stehlen, zu lügen, andere zu schlagen, sondern das machen sie sehr schnell von selbst. Zumindest damals, als ich gelebt habe. Nun, ich habe versucht, in der Kirche diese Auseinandersetzung zu führen und schließlich, Menschen haben es eingesehen. Menschen sind da zu der Erkenntnis gekommen, dass nicht ihre eigenen Taten es tun, sondern dass sie, wenn sie nur versuchen, selbstgerecht zu werden, Gebote aufzustellen, nach denen sie den Maßstab aufhängen können, wann sie errettet werden, dass es letztendlich eine Abkehr von Gott ist, wenn jemand so etwas tut. Wahre Willensfreiheit, zu erkennen, was gut und was böse ist, das kann ein Mensch nur, wenn er zu Gott kommt und der Heilige Geist ihm offenbart, ihm zeigt, was Gott als gut und als böse angesehen hat. Sonst, meine lieben Freunde, ist das nicht möglich. Von Natur aus kommt der Mensch durcheinander. Er versucht selbst festzulegen, was gut und was böse sei, aber er kann es gar nicht in der Entfernung von Gott. Ja, ich habe dann versucht zu zeigen, dass auch Gnade von Gott ohne Vorleistung stattfindet. Es kommt nicht darauf an, wie gut ich bin. Es kommt nicht darauf an, wie viel ich gespendet habe, wie viele Gebote ich eingehalten habe, sondern es kommt letztendlich nur darauf an, bin ich bereit, vor Gott zu kapitulieren und zu sagen, mein Herz ist unruhig in mir, ich bin auf der Suche. Da gibt es irgendetwas, was ich brauche, was es bisher eine Leere in meinem Leben zurückgelassen hat, trotz all dem, was ich erreicht habe, dass ich Gott das bekenne, ihm auch meine Sünden bekenne und einfach akzeptiere, dass er ohne Leistung mich annimmt, mich akzeptiert, mir Schulden vergibt und mir ein neues Leben, mich ein neues Leben in der Welt beginnen lässt. Gott ist mir das Glück der Menschen. Gott ist das letzte Wort der Wissenschaft. Gott ist das Ziel aller Tugenden, der tiefste Grund, aus dem heraus auch die Frage des Bösen beantwortet werden kann. Das Böse ist nicht eine Frage der Materie, wie die Manichäer mir versuchten zu erzählen, sondern das Böse kommt dadurch, dass der Mensch nicht auf Gott hören will, dass der Mensch entscheiden will über das, was gut und was böse heißen soll. Deshalb lesen Sie nach in meiner Auslegung über das erste Buch Mose. Da steht es doch drin. Was wollte der Mensch? Was wurde der Eva versprochen? Wenn du darin das isst, dann wirst du sein wie Gott. Dann wirst du erkennen, was gut und was böse ist. Genau das, was die Menschen heute versuchen zu machen, wo sie sich selbst an die Stelle Gottes stellen, versuchen wollen, an der Stelle Gottes zu entscheiden, was richtig und was falsch sei, um entweder dem nachzuleben, um vor Gott Gerechtigkeit einklagen zu können, ich habe doch alles gehalten, ich habe doch alles geleistet. Oder die anderen, die sagen, naja, ich weiß zwar, was gut ist, aber ich will das Leben genießen, ich tue das, was schlecht ist, aus Lust, aus Spaß daran. Beides ist falsch, sondern wir müssen erkennen, dass nur Gott das setzen kann. Und Gott ist der Inhalt allen Denkens, der Inhalt aller Wissenschaft, der Inhalt aller Theologie und der Inhalt meines ganzen Lebens. Nun, das möchte ich Ihnen mitgeben. Lernen Sie diesen Gott kennen, den ich kennengelernt habe. Und gehen Sie nicht diesen langen Weg, wie ich ihn zurückgelegt habe. Ich habe mich nachher geärgert. Ich habe mich geschämt über das, was ich getan habe. Aber ich danke Gott für das lange Leben, was er mir geschenkt hat, wo ich vielen anderen Menschen etwas weitergeben konnte von dem, was er mir wichtig gemacht hat. Nun, ich bin ja auch Prediger in meiner Gemeinde in Afrika gewesen. Und ich denke, so kann ich das auch, kann ich den Michael draußen lassen und kann hier noch den Abend abschließen. Und dann, nun auch wenn ich Sie nicht genau kenne, aber trotzdem, dann lassen Sie uns zusammen beten. Wir wollen dazu aufstehen in dem Bewusstsein, dass wenn wir beten, dass wir vor Gott stehen und Gott Antwort schuldig sind. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir dich Vater nennen können, wenn wir einmal erfahren haben, dass wie es möglich ist, ein Kind zu werden von dir. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Menschen berufen hast, dass du sie zur Erkenntnis geführt hast, wie wichtig es ist, ein Leben mit dir zu führen. Dass du ihnen gezeigt hast, wie es mit Sünde im Leben aussieht, wie es mit Selbstgerechtigkeit aussieht, wie es mit dem scheinbaren Lebensgenuss aussieht. Herr Jesus, du kennst unser Leben, du weißt, wo jeder von uns steht, hier heute Abend. Und ich möchte dich für all diejenigen bitten, die keine persönliche Beziehung zu dir haben, dass du sie ansprichst, dass du ihnen zeigst, dass du ihnen Ruhe in ihr Leben geben willst, wo bisher keine Ruhe eingekehrt ist, dass du ihnen Last und Sünde und Schuld abnehmen willst, dass du ihnen neues Leben hier in dem alten Körper, in der alten Welt geben möchtest, die über das irdische Leben hinausreicht. Ich möchte dich bitten, dass du sie davon überzeugst, dass du ihnen das zeigst. Ich möchte dich aber auch von allen anderen bitten, die wir hier zusammen sind, wo wir in der Vergangenheit uns stärker nach irdischen Dingen ausgerichtet haben. Lass du uns eine Herausforderung sein. Sprech du zu uns und mach du uns ganz deutlich, was es heißt, sich nach dir auszustrecken, nicht nach irdischen Gütern zu leben, nicht nach irdischen Werten und Maßstäben sich auszurichten, sondern was du für Maßstäbe hast, was du uns wichtig in unser Leben hineinstellst. Zeig uns die Aufgaben und Verantwortungen, die wir ernsthaft und mit aller Kraft angehen sollen. Herr Jesus, mach du unser Leben erfüllt. Herr Jesus, mach du unser Leben auch sinnvoll, dass wir es nicht am Ende unserer Tage zurückschauen müssen und sagen, das war umsonst. Wir haben letztendlich nur auf das gebaut, wie der Augustinus das gesagt hat, was mit Steinen und mit Holz gebaut ist, das, was mehr vor Menschen Ansehen da ist, sondern dass wir sehen, da ist ein Ewigkeitswert, weil du die Garantie gibst, weil du der Garantiegeber unseres Lebens, der Ziele und all der Einzelheiten sind, die wir tagtäglich erledigen. Herr Jesus, geh du mit uns in diesen Abend und in die Nacht. Bewege du uns diese Gedanken im Kopf, dass sie nicht verloren gehen und verschwinden. Helf du uns, gib du uns den Mut, zu Entscheidungen zu kommen, zu Neuausrichtungen zu kommen, zu neuen Zielsetzungen zu kommen, dass wir das nicht verdrängen, sondern dass du dazu uns sprechen kannst. Wir danken dir dafür, dass du uns Kraft gibst, immer wieder nach dir zu fragen, neues Leben nach deinen Vorstellungen zu führen. Amen.